Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Sie und euch alle, jeden Einzelnen, begrüße ich heute Morgen ganz herzlich mit dem neuen Wochenspruch zum vierten Sonntag nach Trinitatis. Schön, dass Sie es alle hierher geschafft haben, in unsere kühle Kirche hier in Bad König. Gehen Sie raus, dann merken Sie, was richtig warm ist. Wer zwischendurch was trinken möchte, wir haben hier kalte Getränke stehen, bedienen Sie sich, nehmen Sie sich was, nicht, dass hier jemand zwischendurch vertrocknet oder umkippt. Es ist schön, hier gemeinsam mit Ihnen Gott loben und feiern zu können und ihm zu danken. Ganz besonders begrüße ich heute die Mitarbeiter und die Kinder der Kinderkirche, die nachher wieder in den Kindergarten gehen werden, um dort ihren gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Und den Posaunenchor und André Hinkelmann und Susanne Frohmann, die heute den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Wir wollen heute in unserer Fürbitte unseren verstorbenen Gemeindegliedern Frau Anna Lehr, geborene Hassler, und Herrn Willi Ewald, beide aus Momat, und ihren Angehörigen gedenken. Den heutigen Predigttext finden Sie im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Sympathisch oder unsympathisch? Innerhalb weniger Sekunden ist die Entscheidung gefällt. Auch mit dem moralischen Urteil geht es sehr schnell. Wir wissen meist sehr gut, was verwerflich ist und tun lautstark oder subtil unsere Verachtung kund. Vorsicht vor solchen Urteilen, warnt der vierte Sonntag nach Trinitatis. Denn es gibt niemanden, der ohne Fehler ist, der nicht immer wieder der Großzügigkeit und der Nachsicht bedarf. Einzig Gott ist es, der richten kann. Darum ermutigt Jesus zum Vergeben. Wer aus dem Bewusstsein lebt, dass Gott ihm barmherzig entgegenkommt, der kann versuchen, versöhnt zu leben. Wie Josef, der seinen Brüdern nach langer Zeit das Unrecht verzeiht, das sie ihm angetan haben. Oder David, der Saul, der ihn töten will, verschont. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, sagt Paulus. Wir singen gemeinsam unser erstes Lied, die Nummer 455, Morgenlicht leuchtet. Wir singen alle drei Strophen.
Thank you.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasst uns gemeinsam Worte aus Psalm 42 beten. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 723. Wir lesen ihn im Wechsel. Ich bitte Sie, die eingerückten Teile zu übernehmen. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns anbeten. Jetzt möchte ich die Mitarbeiter und die Kinder der Kinderkirche nach vorne bitten, damit ihr euer Licht anzünden könnt und wir euch den Segen mit zu eurem Gottesdienst mitgeben können. Schön, dass so viele da sind, trotz Ferien und trotz der großen Hitze. Zündet euer Licht an und dann singen wir gemeinsam, wie üblich, das Lied für euch, die Nummer 21 im Grauen Liederbuch. Wir wollen gemeinsam beten und unsere Schuld vor Gott bekennen. Zuerst wollen wir das mit dem nächsten Lied tun, der Nummer 12, und direkt im Anschluss mit dem Gebet. Herr, unser Gott, wir haben es gerade schon gesungen. So viel in diesem Lied trifft auf uns selbst zu. Wir wollen uns heute daran erinnern, wie du immer wieder bereit bist, uns zu vergeben. Aber wir denken so oft nur an uns, sind selbstgerecht und denken schlecht über andere. Verurteilen sie und halten uns für was Besseres. Vergib uns, Herr, gib uns Einsicht, mach uns weise, damit wir bereit sind zu vergeben und zu helfen, wo es nötig ist. Hilf du uns und lass uns mehr und mehr nach deinem Willen fragen und danach handeln. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns. In Psalm 92 heißt es, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen seinen Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Bitte nehmen Sie wieder das graue Liederbuch zur Hand, die Nummer 5, mitten unter uns.
Thank you.
Lasst uns gemeinsam beten. Herr, unser Gott, du willst durch unseren Herrn Jesus Christus mitten unter uns sein. Willst, dass wir dich immer in unserer Mitte haben wollen. Denn nur dann werden wir handeln, so wie du es gerne hättest, wie du es von uns erwartest. Wenn du wirklich mitten unter uns bist, wenn wir dich in unsere Mitte und in unsere Herzen aufgenommen haben, dann werden wir nicht mehr ungerecht handeln. Dann werden wir helfen, da wo es nötig ist, und werden das Urteil über andere dir überlassen, in der Gewissheit, dass du den anderen genauso barmherzig vergibst, wie wir uns das von dir erhoffen. Komm in unsere Mitte, Herr, unser Gott. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Schriftlesung aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Lasst uns auf Gottes Wort antworten und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied steht im Gesangbuch, die Nummer 428. Komm in unsere stolze Welt. Wir singen die Strophen 1 und 3 und 5. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigttext steht im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 17 bis 21, in den ausliegenden Bibeln auf Seite 191 im Neuen Testament. Wenn möglich, wer möchte. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Freund hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit der Predigttext. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Lieber Herr, schenke du uns jetzt dein Wort für unser Herz und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, viele biblische Aussagen sind schwer zu verstehen. Das gilt nicht für den gerade gehörten Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in Rom. Dieser Bibelabschnitt ist leicht zu verstehen, aber schwer zu tun. Das spüre ich immer wieder selbst an mir. Auf den ersten Blick scheint er überdies dem gesunden Menschenverstand ins Gesicht zu schlagen. Bringen nicht Vater und Mutter von früh auf ihren Kindern bei, sich im Kindergarten und in der Schule zu wehren? Müssen sie ihrem Kind nicht einschärfen, zurückzuschlagen, wenn es von einem anderen geschlagen wird? Müssen sie nicht dafür sorgen, dass es sich nicht zum Prügelknaben machen lässt? Paulus scheint zu einem gänzlich anderen Verhalten aufzufordern. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Rächt euch nicht selbst. Der Apostel knüpft damit an Verhaltensregeln des Alten Testaments und der Bergpredigt Jesu an. Es war gerade das besondere Verhalten der frühen christlichen Gemeinden, das viele Bürger des Römischen Reiches anzog, die noch keine Christen waren. Die gelebte christliche Ethik überzeugte viele Zeitgenossen, die noch nicht zur Gemeinde gehörten, von der Wahrheit des christlichen Glaubens. Schauen wir darum genauer hin. Was sind die Charakteristika des von Apostel Paulus geforderten christlichen Verhaltens? Sind sie wirklich so weltfremd, wie es auf den ersten Blick ausgesehen hat? Erstens, habt mit allen Menschen Frieden. Frieden ist eine Ursehnsucht der Menschheit. Zu allen Zeiten wollten die großen Herrscherpersönlichkeiten von ihren Völkern deshalb als Friedensbringer verehrt werden. Die UNO ist nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs mit dem Ziel gegründet worden, den Frieden zwischen den Völkern der Welt zu sichern. Das Gleiche gilt, bezogen auf Europa, auch für die EU. Gegenwärtig erleben wir, dass dieser Friede trotz aller Anstrengungen wieder brüchig geworden ist. Es herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Israel und den Palästinensern und an vielen anderen Orten der Erde. Christen verehren Jesus als den Friedensfürsten, der in die Welt gekommen ist, um Frieden zu schaffen. Frieden zwischen einzelnen Menschen und Frieden zwischen den Völkern. Viele von uns wissen aus eigener, leidvoller Erfahrung, dass der Krieg im privaten Bereich, etwa zwischen Eheleuten, kaum weniger grausam ist als der Krieg zwischen Völkern und Staaten. Es gibt nur wenige Dinge, die einem die Lebensfreude so vergällen wie der Unfriede in der eigenen Familie und zwischen Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen. Unfriede lähmt die Lebens- und die Schaffenskraft und führt zu Mutlosigkeit, ja zu Verzweiflung. Die Frage ist, wie es gelingen kann, mit anderen Menschen dauerhaft in Frieden zu leben. Egal, ob es sich dabei um den Ehepartner oder andere Familienangehörige, Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen handelt. Paulus gibt im Predigttext zunächst einen praktischen Hinweis. Seid auf Gutes bedacht, gegenüber jedermann. Der Apostel ermutigt also dazu, den Kreislauf von Friedlosigkeit, Hass und Feindschaft zu unterbrechen. Denn Vergeltung führt bloß dazu, dass sich die Spirale des Hasses ewig weiterdreht. Rachegedanken können einen Menschen ganz und gar beherrschen. Das zahle ich ihm heim. Es ist unmöglich, diese Spirale zu unterbrechen. Dabei gilt, keine Veränderung des Verhaltens ohne Veränderung des Denkens. Veränderung des Verhaltens beginnt im Kopf. Ein wirksames Mittel dabei sind gute Gedanken über den anderen. Dietrich Bonhoeffer schrieb, man soll einen Menschen nicht nach dem beurteilen, was er ist, sondern nach dem, was er leidet. Eine solche Perspektive kann Mut machen, auf Vergeltung zu verzichten und dem Gegner zu vergeben. Sie kann helfen, positive Seiten, vielleicht am Ende sogar liebenswerte Seiten am anderen zu entdecken und kann zu Wertschätzung und Verständnis führen. Es spricht für den Realismus und die Nüchternheit der Ethik des Apostels Paulus, dass er mit der Möglichkeit rechnet, dass trotz aller Anstrengungen unsererseits ein anderer Mensch nicht in Frieden mit uns leben will. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ich habe von einem Mann gehört, der sich viele Jahre als Jugendlicher und junger Erwachsener gequält hat, weil er von dieser Möglichkeit nichts wusste. Jahrelang lebte er mit seiner Stiefmutter in einem unterschwelligen Dauerkrieg. Er meinte als Christ, die Ursache für ihre Auseinandersetzungen allein bei sich selbst suchen zu müssen. Kein Gedanke, dass die Stiefmutter an dem vergifteten Verhältnis zumindest mitschuldig sein könnte. Welche Entlastung hätte es für ihn bedeutet, wenn er damals den nüchternen Hinweis des Apostels Paulus gekannt hätte? So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Nach dem Tod der Stiefmutter erfuhr der Mann von seiner Stiefschwester, dass ihre Mutter auch gegenüber ihren leiblichen Kindern nicht in der Lage gewesen sei, Mutterliebe zu empfinden. Natürlich darf die Möglichkeit, dass ein anderer partout keinen Frieden schließen will, nicht als Ausrede für die eigene Unversöhnlichkeit missbraucht werden. Als Petrus Jesus einmal fragte, wie viele Male er seinem Bruder vergeben müsse, genügt es 7-mal? Antwortet Jesus ihm, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. So wie Gottes Vergebungswillen uns gegenüber grenzenlos ist, sollen auch wir bereit sein, einem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, immer wieder zu vergeben. Für einen Christen gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Selbst wenn es uns trotz aller Bemühungen nicht gelingt, mit einem anderen Menschen in Frieden zu leben, gibt es immer noch das Gebet. Es ermöglicht uns, den anderen und uns selber Gott anzubefehlen. Dadurch kann es geschehen, dass sich auf geheimnisvolle Weise zumindest unsere eigene Sicht auf den Nächsten verändert. Immer wieder werden wir dann erleben, dass sich in der Folge davon auch das Verhalten des anderen uns gegenüber zum Positiven wandelt. Zweitens, rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Gegen das Gebot der Feindesliebe oder gegen den Verzicht auf Vergeltung wird immer wieder eingewandt, dass dadurch dem Bösen im menschlichen Miteinander Tor und Tür geöffnet würde. Werden dann nicht Bosheit und Unrecht zwischen Einzelnen und zwischen Völkern ungehemmt triumphieren? Paulus begegnet diesem Einwand mit dem Hinweis auf Gottes Zorngericht. Gott ist es, der vergilt. Die Vergeltung ist nicht unsere Angelegenheit. Allerdings muss der Gedanke, dass es Gott ist, der vergelten wird, von einem schwerwiegenden Missverständnis geschützt werden. Der Hinweis auf Gottes Vergeltung ist nicht im Sinne zu verstehen, dass an die Stelle meiner menschlichen Rache nun einfach die himmlische Rache durch Gott treten würde. Damit wäre Paulus gründlich missverstanden. Christen glauben, dass alle Menschen, sie selbst zuerst, Gott gegenüber tief in der Schuld stehen. Es besteht daher keinerlei Grund, sich über den anderen, der an mir schuldig geworden ist, zu erheben. So oder so sind alle Menschen angewiesen auf Gottes unerschöpfliche Barmherzigkeit. Weil alle vor Gott gleichermaßen schuldig sind, verliert mein menschlich verständlicher Wunsch nach Rache an Plausibilität. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Gottes Rache kann, nachdem Jesus Christus in die Welt gekommen ist, nicht unabhängig vom Evangelium bedacht werden. Gott ist kein in den Himmel projizierter menschlicher Rächer. Gottes Vergelten ist nicht identisch mit dem, was ein Mensch in der ersten spontanen Reaktion seinem Feind an den Hals wünscht. Gott überwindet auch in seinem Gericht das Böse nicht anders als durch seine Liebe. Allerdings bleibt die Möglichkeit bestehen, dass jemand sich von dieser Liebe Gottes nicht zurechtbringen lassen will. Der Theologe Karl Barth sprach in diesem Zusammenhang von einer unmöglichen Möglichkeit. Er wollte damit ausdrücken, wie unvorstellbar es eigentlich ist, dass jemand Gottes Liebe zurückweist. Ein dritter Punkt. Überwinde das Böse mit Gutem. Zu hoffen, dass Gott es übernimmt, die eigenen Rachegelüste zu befriedigen, ist also nicht das, was Paulus meint. Seine Vorstellung vom christlichen Verhalten sieht anders aus. Er fordert dazu auf, der Macht der Liebe zu vertrauen. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Damit sind wir beim Kern, im Zentrum der christlichen Ethik angelangt. Auch wer sonst nicht weiß, wie christliche Ethik aussieht, kennt zumindest das Gebot der Feindesliebe aus der Bergpredigt. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Paulus fordert im Römerbrief nichts anderes, als was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Immer wieder haben Menschen von den Anweisungen Jesu zur Feindesliebe sich faszinieren lassen. Gleichzeitig hat die christliche Ethik durch ihre Unbedingtheit und Absolutheit etwas Schockierendes. Allerdings sage keiner, dass das Gebot der Feindesliebe weltfremd sei. So hat dieses Gebot im Kampf um die Unabhängigkeit Indiens vom britischen Empire Gandhis Handeln maßgeblich bestimmt. Im berühmten Film über Gandhi von Richard Attenborough kann man auf den Gesichtern der englischen Soldaten die Erschütterung ablesen, auf wehrlose Männer und Frauen einprügeln oder gar schießen zu müssen. Durch den gewaltlosen Widerstand der Inder wurde die britische Kolonialmacht von innen heraus überwunden. Auch die friedlichen Demonstrationen in Leipzig vor 35 Jahren mit Kerzen und Gebeten, die zur Wiedervereinigung führten, sind ein Beleg für die Wirksamkeit der Feindesliebe bis in den politischen Raum hinein. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch Situationen geben kann, in denen es um den Schutz, um des Schutzes eines Staates und Volkes willen nötig sein kann, notfalls auch kriegerische Mittel zur Verteidigung anzuwenden. Derjenige, der seinem Feind wohltut, nichts Böses mit Bösem vergilt, sammelt glühende Kohlen auf dessen Haupt. Ein drastisch anschauliches Bild. So unerträglich, wie es für einen Menschen ist, glühende Kohlen auf dem Haupt zu tragen, so unerträglich kann es für einen Menschen werden, seine feindliche Gesinnung aufrechtzuerhalten, wenn ihm von anderen Gutes getan wird. Er fühlt sich genötigt, seine Haltung demgegenüber aufzugeben. Güte hat die Kraft in sich, den Gegner zu beschämen und auf diese Weise seine Feindschaft zu überwinden. Allerdings ist hier auch daran zu erinnern, selbst gütiges, ja sogar liebevolles Verhalten bietet keine Garantie dafür, dass der Feind zum Freund wird. Das gilt für den zwischenmenschlichen Bereich genauso wie für den gesellschaftlich-politischen Raum. Die Anweisungen des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in Rom erweisen sich bei näherem Hinsehen also durchaus nicht als weltfremd. Es sind keineswegs bloße Wunschträume eines religiösen Naivlings. Im Gegenteil, sie enthalten ein Friedenspotenzial, das leider nur selten ausgeschöpft wird. Weder im Hinblick auf das Verhältnis von einzelnen, verfeindeten Menschen, noch von ganzen Völkern und Staaten. Wie oft fehlt sogar in der christlichen Gemeinde der Mut, nach dem Gebot Jesu zu handeln. Kein Wunder, dass beim Blick auf die Geschichte des Christentums und der anderen monotheistischen Religionen der Eindruck aufkommen konnte, als sei es durch sie sogar noch zu einer Steigerung des Gewaltpotenzials in der Welt gekommen. Denken wir nur an die vielen Religionskriege, die im Verlauf der Geschichte Europas geführt wurden. Den Mut zur Feindesliebe haben wir nicht von Natur aus in uns. Er muss uns von Gott durch seinen Geist geschenkt werden. Lassen Sie uns Gott im Gebet darum bitten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen als nächstes aus dem Grauen Liederbuch die Nummer 44, »Bist zu uns wie ein Vater«.
Thank you.
habe diese beiden Kerzen gerade angezündet für die Fürbitte für unsere Verstorbenen und bitte nachher die Angehörigen, wenn sie möchten, gerne jeweils eine davon mit nach Hause zu nehmen. Lasst uns miteinander und füreinander beten und Fürbitte halten. Lieber Herr Jesus, du hast uns gezeigt, wie es geht. Das können wir immer wieder in der Bibel nachlesen. Dich wollen wir uns zum Vorbild nehmen und unser Leben nach dir ausrichten. Wir wollen teilen lernen und gnädig sein, so wie du es uns vorgelebt hast. Wir bitten dich für unsere Kirche, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist und lenke die Entscheidungsträger. So vieles soll sich in der nächsten Zeit verändern. Verändere du es nach deinem Willen. Du kannst Menschen erfüllen und deine Gemeinden wachsen lassen. Segne du alle, die sich für dich und deine Gemeinde einsetzen und zeige uns den richtigen Weg. Wir bitten dich für alle auf unserer Welt, ob im großen Weltgeschehen oder im kleinen, einfachen Leben. Erfülle uns mit Gutem. Beende den Neid und die Missgunst untereinander, auf dass die Kriege und Verfolgungen ein Ende finden. Kehr ein in die verhärteten Herzen und mache sie neu, wie nur du es kannst. Segne und leite die Großen und Mächtigen dieser Welt und alle, die Verantwortung für andere tragen. Herr, du kennst die Not auf unserer Erde, die durch Krankheit, Tod, Kriege und Katastrophen, wie das Erdbeben jetzt in Venezuela, immer wieder entsteht und all das Leid, das so viele Menschen ertragen müssen. Wir bitten dich für alle Betroffenen auf der Welt, aber auch hier in unserer Gemeinde, auch für all die, die unter der großen Hitze leiden und der Trockenheit. Sei du bei ihnen, stärke sie und gib ihnen Kraft und Zuversicht. Schenke uns Regen, der Segen schenkt und nicht Zerstörung. Ganz besonders bitten wir dich heute für die Angehörigen und Freunde von unseren Verstorbenen Willi Ewald und Anna Lea. Tröste sie in ihrer Trauer und lass sie deine Liebe spüren. Du hast den Tod überwunden. Nimm beide in dein Reich auf und lass sie deine Herrlichkeit schauen. Und alles, was wir ganz persönlich auf unseren Herzen haben, das bringen wir nun in der Stille vor dein heiliges Angesicht. Und gemeinsam wollen wir beten, wie uns unser Herr Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Letzte Woche hatten wir ja unseren großen Paul-Gerhardt-Gottesdienst hier. Einige von Ihnen waren wahrscheinlich ja hier. Ich hoffe, ich spreche für Sie alle. Den größten Sommerhit von Paul Gerhardt kann man nicht oft genug singen. Wir wollen ihn heute nochmal singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud, die Nummer 503 im Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1 und 2 und 13 bis 15.
Thank you.
Nur noch der versprochene zweite Teil der Abkündigung. Das Gemeindebüro ist normal besetzt. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug für die eigene Gemeinde 174,04 €, für die Orgel 57 €. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für die EKD, Ökumene und Auslandsarbeit der EKD. Herzliche Einladung zu folgenden Veranstaltungen. Montag, 20 Uhr, Hauskreis bei Familie Schneider in Zell. Dienstag, 18 Uhr, gemeinsames Bibellesen im Gemeindehaus. Mittwoch um 15 Uhr, Feierabendkreis. Da die Temperaturen in der kommenden Woche wieder etwas erträglicher werden sollen, wird dieser Feierabendkreis stattfinden. Sollte es unerwartet doch noch zu heiß sein, wird es einen Rundruf an die geben, die normalerweise da erscheinen. 17 Uhr im Anschluss Beratung rund ums Altern und Altern. Und am Sonntag um 9.30 Uhr wieder ganz normal Gottesdienst hier in der Kirche mit Abendmahl. Dann lade ich noch herzlich ein dazu, schauen Sie sich um, wir haben noch Flyer am Ausgang liegen zum Graheim-Wochenende. Wer Lust hat, darf sich da gerne noch anmelden. Wenn jemand Informationen braucht, können Sie gern nach dem Nachspiel auf mich zukommen. Und dann danke ich noch allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben, in welcher Form auch immer, und vorbereitet haben. Vielen Dank ganz pauschal an alle. Ich lade auch herzlich ein zum Kirchcafé. Wir haben, wie vorhin schon erwähnt, kalte Getränke da. Bleiben Sie noch einen Moment da, erfrischen Sie sich, bevor Sie wieder raus in die Hitze gehen. Und nun darf ich Ihnen noch den Segen unseres lebendigen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie noch mal Platz zum Nachspiel.